Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen beim Mainz 05 Fetisch Club, seines Zeichens genannt die Hinterhofsänger. Von orgiastischen Sternstunden bis SM-Füßeln mit Dommelchor gibt es hier alles, was das Herz begehrt. Er zum Beispiel steht drauf, wenn's haarig wird, Benedikt Engelberts.
Gute, immer da, wenn Mainz verliert, ja. Also so auch heute.
Es bleibt ein Muster und du bleibst dem treu, es hat Tradition. Und sie weiß, bei Mainz 05 schlägt die Liebe manchmal auch auf den Magen. Felicitas Budde, herzlich willkommen.
Hallo.
Und mein Name ist Jan Budde, seines Zeichens die personifizierte Unschuld. So, und dann würde ich sagen, es ist Montagabend, 18.56 Uhr, kurz vor 19 Uhr. Und wir müssen, ob wir wollen oder nicht, über das Spiel bei den Bayern reden. Gab schon freudigere Anlässe, möchte ich meinen.
Ich würde sagen, es ist 10 vor 19.05 Uhr. Also es ist kurz davor, dass Mainz 05 wieder nur noch Mainz 05 Sachen macht.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gab ja viele Situationen, wo wir in Bayern gespielt haben, wo die Situation schon schlechter war. Also ich finde persönlich war das gar nicht so scheiße und es hätte uns wesentlich schlechter gehen können, wenn man auf die letzten Spiele in München guckt.
Zum Beispiel das letzte Spiel in München, da gab es 8 Tore, aber immerhin haben wir auch 1 geschossen.
In 5 Spielen 40 Gegentore oder wie war das?
Ja, es ist wirklich übel. In München liegt uns nicht so gut, dafür liegt uns es besonders gut, wenn die Münchner zu uns kommen. Das machen die dafür nicht so gerne. Also man weiß nie so ganz, was man von diesem Spiel erwarten soll. Und jedes Mal macht man sich deswegen Hoffnung und wird jedes Mal aufs Neue enttäuscht.
Ich würde sagen, egal wer sich auf den Weg macht, er hat schon keine Lust. Also ich habe höchsten Respekt vor allen Fans, die sagen, ich begleite die 05er auswärts nach München, weil du kannst eigentlich damit rechnen, dass das ein schöner Trip nach München wird, wenn man den Fußball ausklammert. Aber alles andere läuft halt so vor sich hin.
Aber es ist halt auch so, dass diese paar Mal, die wir da gewonnen haben, einfach so episch dann gefeiert wurden, dass die Münchner sich gefragt haben, oh, könnten wir vielleicht auch mal so eine Meisterschaft feiern? Ja, also ein Sieg von uns in München ist einfach wunderschön. Und darauf hofft man ja jedes Mal.
Und ein bisschen kann man ja auch spekulieren als Mainz, wir, die ja die Meisterfeierverderber sind, dass man das auch in München macht.
Haben wir. Lag halt nicht an uns.
Ich kann sagen, es war unsere pure Anwesenheit, die dafür gesorgt hat, dass Leverkusen dann auf einem anderen Platz gewonnen hat.
Das lag dann vielleicht eher an Finn Dahmen, der sich sagte, die Tradition müssen wir aufrechterhalten. Oh, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber es war ein geiles Wetter, ich hatte Bock und irgendwie hatte ich von Anfang an das Gefühl, wir gewinnen heute. Also ich hatte so ein John Cordoba-Feeling, auch wenn es schlecht wird, wir werden hier auf jeden Fall was mitnehmen. Und irgendwie fand ich dann auch, dass wir gut ins Spiel reingekommen sind. Aber ich weiß nicht, so richtig glücklich bin ich hinten raus dann nicht.
Also, das musst du mir mal erklären, wie du bei einer 3-0-Niederlage glücklich sein willst.
Naja, also ich meine, wir haben auch schon gegen Leverkusen mal zur Halbzeit, glaube ich, 5 oder 4-0 zurückgelegen bei Leandro Barreros Debüt. Und es war ein spektakuläres Spiel, das genauso gut 4-4 oder 5-0 in die andere Richtung hätte stehen können. Also da, als 05-Fan kann man sich auch bei einem 3-0-Rückstand freuen unter Umständen. Aber das war nicht so ein Spiel.
Nee, also ich glaube, das ist nämlich der Trugschluss, dass du im Prinzip sagst, wir haben diese paar Male in der Geschichte in München gewonnen. Das heißt, der Glaube lebt immer, jedes Mal, wenn wir nach München fahren, es könnte wieder der Tag der Tage sein. Wenn man dann 90 Minuten hinter sich hat, weiß man, das war wahrscheinlich nicht der Fall. Das war ja auch am Samstag so. Ich bin aber mal gespannt, wenn wir aufs Spiel gucken, ob es ein 3-0, 13-0 Niederlage der besseren oder der schlechteren Sorte war.
Das Schöne ist ja, dadurch, dass das so selten passiert, sind die Male, wo es eben eintritt, auch so geil. Deswegen dieses So you're telling me there is a chance. Und so fährst du aber irgendwie immer nach München, hast du ja eben auch schon gesagt. Es ist irgendwie
große Ärgern.
Ja.
Das ist ja das, was auch so Spaß macht, große Ärgern. Und damit muss ich jetzt dann zu einem kurzen Schwenk kommen, denn wir müssen schon jemandem gratulieren und zum Thema Große vielleicht groß zurückkommen. Eine Rückkehr in den Profifußball. Man kann ja sagen, es gibt freundschaftliche Beziehungen zum MSV Duisburg. Von meiner Seite auf jeden Fall aus, der ja gebürtig da oben aus der Ecke kommt, aus Nordrhein-Westfalen. Der MSV Duisburg ist zurück, diesmal in der dritten Liga, und sie haben den Aufstieg geschafft aus der Regionalliga raus. Herzlichen Glückwunsch. 16.000 Auswärtsfans in Gladbach, die einfach den Borussia-Park aufgeschlossen haben und da eine Riesenparty ermöglicht haben. Also auch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch und welcome back im Profifußball.
Das sind ja einfach so Bilder, die immer Freude machen. Also wenn man dann sieht, wie die Hymne gespielt wird und nur gesungen wird, und dann kommt es wirklich dazu, dass man an dem Tag auch aufsteigt. Das sind ja die Bilder, nach denen man sich das, sag ich mal, das Fanherz ja immer sehnt.
Ja, also ich freue mich auch richtig für die Duisburger. Und du hast eben gerade gesagt, 16.000 Leute in der vierten Liga auswärts. Oh, das ist schon geil. Also da muss ich immer wieder dran denken, wie wir mal in der zweiten Liga beim FSV Frankfurt gespielt haben und die Frankfurter irgendwie 2.000 Leute da hatten und wir waren mit 13.000 Leute da. Und das ist so, das ist halt auch einfach geil, als Fan dann da vor Ort zu sein.
Deswegen, und wenn die Mannschaft es dann vergoldet bekommt, ist umso schöner, und es war noch nicht klar, also quasi war man schon aufgestiegen, aber da hat die Mannschaft es dann fix gemacht, und ich fand es wunderbar, was der Kommentator hinterher sagte, und es lief auch so ein bisschen über Social Media, über TikTok und Instagram. Der Kommentator, der sagte: Liebe Kinder, guckt euch das an, jetzt wo ihr alle in Al-Nassr-Shirts und Paris Saint-Germain rumrennt. Das hier sind Emotionen, auf die es sich zu warten lohnt. Und Bayern-Fan muss keiner werden. Gewinnen permanent ist langweilig. Was die MSV Duisburg-Fans jetzt hier gerade fühlen, werdet ihr niemals spüren. Und das ist ein Satz, wo ich mir denke, das ist zu 100% wahr. Du wirst niemals die Freude verstehen, die du nach einem durchschrittenen Tal der Tränen erfahren hast.
Also du musst ja richtig leiden. Also wenn du nicht richtig gelitten hast, dann kannst du dich auch nicht richtig freuen.
Ja, und wir Mainzer wissen das ganz besonders gut.
Wir machen das hier, ne? Therapie-Couch hin oder her, die steht immer hier. Und wenn es einem ganz, ganz gut geht, dann kann man sich da nochmal für die Erinnerung an die schlechten Zeiten draufsetzen.
Also man muss auch manchmal wirklich wollen, muss man dazu sagen. Also man geht dann durch dick und dünn, und zum Glück haben wir so eine Krise wie der MSV oder auch andere Traditionsvereine nicht hinter uns. Aber wir wissen, wie knapp es sein kann, und jeder Fan weiß, wie sehr man leidet unter der Saison. Und vielleicht mit dieser Aussage im Rücken gucken wir jetzt dann nochmal neu auf das 0:3 in München. Und ich würde sagen, wir trinken alle nochmal einen kleinen Schluck. Ich spiele einen kurzen Thementrenner ein. Wir sammeln uns emotional und dann schauen wir uns das Spiel an gegen die Bayern. Bis gleich.
Du hast also nach dem 0:2 gesagt, das schaffen wir jetzt nicht mehr.
Den Überschrift kannst du nicht morgen bringen, ja, Peter, dass der Trainer nicht an die Mannschaft geglaubt hat. So weit würde ich das nicht sagen.
Aus Dänemark, und dann können andere sich vielleicht lustig machen oder mir eher dann beschreiben. Das lasse ich dann offen.
Welcome back, und damit schauen wir uns an, wer in der Startelf bei Mainz 05 und somit in der Allianz Arena zuerst aufgelaufen ist. Jens fehlte im Kader, das hat so einen kurzen Schock ausgelöst, ne? Also nicht als zentraler Innenverteidiger in der Dreierkette dabei, wegen Hüftproblemen. Und für ihn kam aber Hanko Olsen rein. Kurze Frage in die Runde. Habt ihr mit dem Wechsel gerechnet oder habt ihr eher was anderes kalkuliert?
Ja, also war für mich eindeutig, dass das so passiert.
Du hast mit Hanko Olsen dann gerechnet?
Ich habe mit Hanko Olsen gerechnet. Das ist der Nummer 1 Einwechselverteidiger aktuell. Von daher, da wird lieber Anordnung der Spieler auf dem Platz getauscht, damit er da reinpasst, als dass ein passender Spieler für die mittlere Position von Jens gefunden wird.
Ja, also ich glaube, Bell war ja wieder zurück im Kader nach langer Zeit, aber der ist ja noch keine Option für eine Startelf. Und ich glaube, da spielt auch immer so der Gedanke dann mit zu sagen, wenn jemand nach so einer Verletzungspause wieder zurück im Kader ist, ist das erste Spiel, was du in der Startelf machst, die Bayern? Ich glaube nicht. Deswegen gab es da keine Alternative.
Vermutlich nicht. Trotzdem auch eine Premiere für Hanke Olsen im Zentrum zumindest, in dieser Konstellation. Und ich glaube auch ein kleines Eingeständnis zu sagen, nein, Jisung Lee auf die Doppel-6 nochmal machen wir dieses Experiment nicht. Ich glaube, das war dann doch relativ eindeutig. Ich war trotzdem gespannt zu sehen, wie er sich zurechtfindet. Und ohne großartig spoilern zu wollen, hat er gut gemacht. So, das können wir schon mal vorweg sagen. Mhm. Zurückgekommen sind Philipp Mwene nach Oberschenkelzerrung, nach dem Foul in Hoffenheim, das zum 2-0 geführt hat, und Paul Nebel nach Gelbsperre für den lächerlichsten Schubser, seit es Busse gibt und Schulverkehr. Also der auch wieder mit dabei. Aber hat ja schon ein bisschen hoffen lassen. Man hat ja schon gemerkt im vergangenen Spiel, dass Paul Nebel extrem gefehlt hat, dass Mainz 05 hier, ich sag mal, mehr PS auf den Rasen bringt.
Was du jetzt noch nicht erwähnt hast, ist, dass dadurch Nelly Viper wieder rausrotiert ist und Niki Ferratschnik auch wieder rausrotiert ist. Ich sehe das aber schon ähnlich wie du. Mit Paul Nebel hast du halt einfach unfassbar viel mehr Potenzial in deiner Offensive. Und ich finde, das hat man auch eigentlich ziemlich am Anfang vom Spiel schon gemerkt.
Ja, total. Also da ist einfach, wenn du nach Henriksen gehst, ist es einfach in seinem Kopf mehr eingespielt. Deswegen ist das auch gar keine Frage. Muss. Und ich meine, Paul bringt alle Argumente mit. Also das sieht man wirklich in jedem Spiel, wo er spielt. Wir haben viel die Saison darüber gesprochen, was passiert, wenn Amiri ausfällt, was passiert, wenn Burkhardt ausfällt. Jetzt haben wir mal gesehen, was passiert, wenn so ein Nebel nicht spielen darf. Und deswegen war das schon richtig und wichtig, dass er von Beginn an ran durfte.
Wir haben in der letzten Sendung gesagt, man merkt bei Paul Nebel, dass er Verantwortung übernehmen möchte. Also jemand, der sich permanent anbietet, deswegen auch Lösungsvorschläge für Drucksituationen anderer Spieler vorbereitet, dass er aber auch immer selbst eine Idee hat, falls er den Ball bekommen sollte, auch mal durchlassen kann, der aber auch defensiv einfach extrem stark ist und der einen Spieler wie Anthony Cassie einfach nochmal aufwertet. Und gerade jeder Anthony Cassie, der hat sehr gut gestartet, möchte ich sagen. Aber bevor wir auf diese Szene kommen und auf diese erste große Chance von Johnny Burkhardt, weil Mainz kam gut ins Spiel, lasst uns mit dem Unschönen anfangen. Also quasi wie so ein Pflaster. Einmal schnell ratsch und dann können wir
Ratschlick.
Dann können wir über die anderen Dinge reden. Lasst uns mit dem ersten Gegentor anfangen. Und da geht es auch um Anthony Cassie. Deswegen wage ich diese Überleitung mal. Cassie, oder sagen wir mal anders, Sané rutscht in Cassie rückwärts rein, das ist nichts Böses, da ist kein Foul, da ist keine Absicht, gar nichts. Cassie verletzt sich, heute dann die Meldung zum Glück, fällt er nicht lange aus und er musste dann behandelt werden nach einer Chance für die Bayern und dann wurde nicht gewechselt und Mainz blieb in Unterzahl zurück. Ich bin ehrlich, ich habe mich in dem Moment gewundert.
Ja, nicht nur du, also ich glaube, so lange, wie Cassie da auf dem Boden lag, da hat jeder von uns innerlich geschrien, einwechseln, 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 einwechseln oder mal mindestens ein Signal zu sehen, dass sich Ferratschnik irgendwie warm macht oder irgendwie sowas. Aber das war natürlich, ich meine, wir haben alle von zu Hause geguckt, wir waren nicht vor Ort. Es war nicht ersichtlich, dass sich irgendwas tut. Und es sah sogar eher so aus, als wenn Henriksen erst noch hinläuft, um zu gucken, ist es was Ernstes oder nicht. Und das fand ich irgendwie schon ein bisschen befremdlich, dass da nicht der Plan B, der ja Niki Ferratschnik definitiv ist, halt schneller Gewehr bei Fuß stand.
Muss ich dir mal geben, zwischen dem Gegentor und der Einwechslung von Ferratschnik sind 2 Minuten vergangen. Also das sind dann die Momente, wo du dann wirklich einen Vorteil hast, wenn du im Stadion bist, weil dann siehst du, ob sich was tut, wann sich was tut und so weiter. Das können wir jetzt, glaube ich, alle drei von hier aus nicht beantworten. Aber ich habe mich schon auch gefragt, der saß ja noch auf der Bank. Also da hat sich ja auch niemand warm gemacht oder irgendwas. Das ist natürlich die Frage, schickst du jemanden schon ab der 20. Minute zum Warmmachen? Aber das war insgesamt eine super unglückliche Situation. Und bis dahin hatten wir uns ja relativ abtastend auch verhalten den Bayern gegenüber. Ich meine, wir sprechen noch über die Offensive, aber es war dann danach schon eher so der Punkt, dass geguckt wurde, wie kommen wir in das Spiel rein, was machen die Bayern? Und in dem Moment, wo die Bayern dann einer mehr sind, dann fällt das Gegentor.
Also ich kann mir schon erklären, dass man bei Anthony Cassie, so wie er auch gespielt hat gegen die Bayern, weil es wirkte mehr so wie Anthony Cassie zu seinen besten Zeiten in dieser Saison, sich einen Moment länger Zeit nimmt, um zu gucken, oh, kann der spielen? Kann ich das Duo Cassie-Nebel auf dem Platz lassen? Ich finde, eine weitere Perspektive ist, du lässt die Situation durchlaufen, obwohl da ein Spieler klar am Boden liegt, gibst den Bayern eine Überzahlsituation, lässt die durchlaufen, kann ich verstehen aus Schiedsrichterperspektive. Aber dann sagst du, ja gut, dann haben sie halt noch eine Überzahlsituation, obwohl es durch den Einfluss eines Gegenspielers passiert ist, dass der Spieler da behandelt wird. Und da gibt es auch eine Regel, allerdings bezieht es sich auf ein Foulspiel und nicht auf eine versehentliche Verletzung. Trotzdem hätte ich mir auch mehr Fingerspitzengefühl von einem Schiedsrichter erwartet, der dann vielleicht auch schon mal proaktiv, also mal Leute, wollt ihr jetzt wechseln? Wie sieht es da aus? Wollt ihr in Unterzahl weitermachen? Ja. Wir wissen nicht, ob das passiert ist. Aber die Frage habe ich mir zumindest auch gestellt, weil die Bayern halt nicht nur eine Überzahlsituation dann hatten, nämlich nachdem direkt dieser Unfall passiert ist, sondern auch noch, nachdem der Spieler vom Platz gegangen ist, direkt wieder eine Überzahlsituation hatten. Also quasi doppelt dadurch profitiert haben. Fand ich nicht optimal gelöst, habe mich aber auch über Henriksen gewundert, dass das halt nicht so schnell ging.
Ja, ich möchte, glaube ich, den Schiri da ein bisschen in Schutz nehmen, weil das natürlich insofern nicht einfach ist, weil du sagst, du kannst das Spiel nicht unterbrechen, wenn Spieler am Boden liegt, ne? Du lässt die Situation laufen.
Außer bei Kopfverletzungen, genau, ja.
So, aber wenn dann von der anderen Trainerbank nichts kommt, was willst du machen, ne? Dann du kannst ja nicht warten, bis jemand bereit ist. Also das verstehe ich insofern schon. Und wenn wir auf das Gegentor genau gucken, da sieht da Costa auch zweimal einfach nicht so super gut aus. Und ganz im Ernst, dann nee, haben wir auch in diesem Spiel nicht im Griff. Also das wäre auf kurz oder lang, hätte es eh geklingelt, so wie wir mit dem umgegangen sind.
Ja, ich fand es sehr interessant, das 1-0 und das 2-0, die waren sich ja sehr ähnlich, sag ich mal. Also wenigstens von der Abschlussposition, dass vorher im Strafraum ein gewisses Dribbling geherrscht hat. Spieler wurden aussteigen gelassen oder es gab eine kurze Passsituation. Waren beides mal über die linke Seite. Also tatsächlich gar nicht Cassis Seite, die davon direkt betroffen war, sondern es war eher die Mwene-Seite. Und ich habe das Gefühl, Philipp Mwene ist aktuell eh nicht wirklich gut in Form. Ob ich ihm jetzt eine Teilschuld an diesen Toren geben will, weiß ich nicht. Aber ich finde es sehr bezeichnend, dass beide Tore halt über diese Seite aus einer sehr ähnlichen Position gefallen sind.
Für mich, wenn wir uns das genau angucken, das eine ist da Costa, du hast es angesprochen. Also der wird brutal schlafen gelegt. Der rennt raus,
ja.
Hat keinen richtigen Abstand zum Spieler. Also entweder bleibe ich zurück und lasse ihn dann auf mich zukommen und kann so das Tempo wenigstens rausnehmen. Ich habe eine Armlänge Abstand, sodass er sich nicht um mich rumdrehen kann. Aber was er macht, ist ja, er kommt viel zu spät und wird dann, und das macht Sané natürlich auch noch überragend, das kommt schwerwiegend hinzu, um ihn herum und geht dann mit wirklich Tempo in den 16er rein. Und da wird es dann einfach wild. Die andere Perspektive, die ich einnehmen möchte, ist, dass Robin hier auch ein bisschen unglücklich aussieht.
Oh ja.
Nicht, weil der Ball nicht reingehen kann, sondern eher, weil er diese Bälle auch schon gehalten hat in dieser Saison. Und ich habe mich ein bisschen hier gefragt, was möchte er so weit draußen, nahe der Fünferkante in diesem Moment? Du gehst raus, um einen Winkel zu verkürzen. Ganz allgemein gesprochen, so wenn du rauskommst, bist du größer, das Tor bleibt gleich groß, aber die Winkel werden schwieriger, du musst genauer zielen. Jetzt war es aber so, dass so viel vor ihm los war, dass er A, entweder den Ball spät sieht und dass er sich eher Reaktionszeit nimmt. Das ist halt der Nachteil, wenn ich rauskomme. Wenn ich rauskomme, wird der Weg für den Ball kürzer. Das heißt, ich habe nicht so viel Zeit, darauf zu reagieren. Wäre er hier tiefer geblieben, mehr Richtung Linie, hätte sich nach hinten abgesetzt vielleicht auch, hätte er eine ganz andere Reaktionszeit gehabt. Und warum erzähle ich das jetzt? Weil Robin es in dieser Saison halt schon gemacht hat. Und da mit sich ja auch zu Recht teilweise in Kreise der Nationalmannschaft ins Gespräch gebracht hat. Hier leider ausnahmsweise nicht.
Ich finde tatsächlich, genau beim 2-0 sieht man das sehr deutlich, wie weit vorne er steht, weil zum Zeitpunkt, wo der Ball auf seiner Höhe ist, ist er gerade erst abgesprungen.
Ja.
Und das finde ich wirklich bezeichnend. Er hat überhaupt keine Chance mehr, diesen Ball bekommen zu können, weil er so, also der hat sich noch so lange vor dem, also ab dem, wo der Zeitpunkt war, wo der Schuss losgegangen ist, hat er sich noch bewegt gehabt, musste sich quasi erst in die Position bringen, abspringen zu können. Und diese Sekunden haben ihm gefehlt und genau das hätte ihm geholfen, wenn er 2 Meter weiter hinten gestanden hätte, hätte eine potenzielle Chance bestanden, den Schuss, der natürlich sehr gut geschossen war, aber halt irgendwie abwehren zu können.
Das ist quasi der Unterschied, den ich zwischen dem 1-0 und dem 2-0 mache. Beim 1-0 ist es unglücklich, aber beim 2-0, den muss Robin halten. Also finde ich schon, dass das eigentlich ein Bundesliga-Torwart da den Abstand richtig einschätzen muss, damit es eben nicht dazu kommt. Auch wenn ich sage, dass natürlich Michael Ulisse vor dem Tor auch mal wieder machen konnte, was er wollte, war so ein wiederholtes Muster, was in dem Spiel mehrfach aufgetaucht ist. Da gebe ich ihm nicht die Hauptschuld dran, aber auch Mitschuld.
Also wir bleiben mal kurz beim Torwart, weil bevor wir dann zum 2-0 dann auch nochmal kommen, davor gibt es Paul Nebel, dann kommt auch ein Jae-Sung Lee nicht noch in den Zweikampf mit rein, was bedingt ist durch Paul Nebels Fehler vorher. Das sind alles Fehler, die viel ursächlicher sind als das jetzt. Es hat aber einen Grund, warum ich das anspreche, und ich gebe dir recht, Torwart-Ecke, das ist wirklich unglücklich. Wer sich zurückerinnert, ich habe das vor ein paar Sendungen schon mal gesagt, wenn der Ball in der, ja, Meter neben deinen Fuß kommt, dann wird es schwer, weil du entscheiden musst. Nimm ich den Fuß, nehme ich die Hand, was ist in dem Moment besser, und allein durch die Entscheidung hast du Probleme und bist automatisch etwas langsamer. Und er hatte schon eine so gute Entscheidungsfindung in der Saison, und dass er diese Bälle gehalten hat, hat ihn ausgezeichnet und hat ihn so interessant gemacht. Zurzeit hat er wieder, und da stimme ich dir zu, Bene, ein paar mehr Probleme bei Schüssen, bei Weitschüssen. Er ist wieder in sein altes Auftaktsprungschema zurückgefallen, findet nicht mehr den optimalen Abdruck, weil er noch in der Luft ist, wenn der Ball getroffen wird. Arnold ist ein ähnliches Ding, auch genau, wenn der sehr gut geschossen ist. Da ist er noch in der Luft, wenn Arnold den Ball schon getreten hat. Du nimmst dir dadurch wieder Reaktionszeit, kein optimaler Abdruck, also Abdruck mit dem Fuß, um dann in die Ecke zu kommen. Schwierig. Hat er in der Saison schon so viel besser gemacht, muss ihm aber auch gestattet sein, dass er diese Dinger nicht hält, weil, wie gesagt, er ist nicht ursächlich dafür. Aber es zeigt so ein bisschen, wir haben gesagt, wir haben in allen Mannschaftsteilen Kapitäne. Wir hatten einen Robin Zentner, der auf Nationiveau gespielt hat, einen Johnny, der auf Nationiveau gespielt hat, einen Amiri, der auf Nationiveau gespielt hat. Und jetzt sieht man, dass wenn alle drei nicht auf Nationiveau spielen, wird es auf einmal eng da oben im Kampf um Europa. Und ich finde, jetzt, wo Robin halt nicht auf Nationiveau ist, und das ist ein sehr hohes Niveau, er ist immer noch sehr, sehr gut, ja, merkst du, dass da jetzt gerade Körner fehlen. Weil hält er die Dinger, hast du weiterhin ein offenes Spiel. Und da merkst du erst, wie stark er in den vergangenen Monaten eigentlich gewesen ist.
Das ist genau das, so wie ich es eigentlich auch sehe. Weil Robin hat sich so gut präsentiert, dass er diese kleinen Fehler, die sich jetzt wieder einschleichen, umso markanter aussehen lässt.
Ja.
Und beim 1-0 würde ich ihn tatsächlich sogar noch ein bisschen in Schutz nehmen, weil da steht, glaube ich, Amiri mega im Schussfeld. Da sage ich sogar, okay, als Torwart, ey, wenn du Glück hast, kriegst du das Ding. Ansonsten passiert das halt. Ist dumm wegen der Überzahlsituation von Bayern. Aber jo, würde ich nicht auf Robin schieben wollen. Aber das, ja, wird es.
Genau, nein, ich finde auch, die Tore gehen nicht mit ihm nach Hause.
Nee, null.
Ne? Nochmal zum 1-0, wenn er sich hier, und jeder, der mal im Tor gespielt hat, kennt das, man hat einen Drang reinzugehen, um aktiv zu sein, weil man auch eine Spannung im Körper hat. Wenn du dich hier nach hinten absetzt, hast du einfach viel, viel mehr Reaktionszeit. 1-2 Meter zurück, und dann ist fast egal, was da vorne passiert, du kannst den Ball fast mit dem Fuß annehmen. Hm. Das klingt so banal, aber es ist eigentlich, ja, kontraintuitiv. Du musst gegen deinen eigenen Impuls arbeiten und dich absetzen. Und schade. Also er hat die Dinger schon gehalten.
Ja.
Wenn er sie dann ausgerechnet gegen die Bayern nicht hält, sage ich, lieber hält er die gegen die Bayern nicht als gegen jemand anderen.
Eigentlich ja auch eine richtige Aussage, ja? Weil ganz ehrlich, gegen andere Mannschaften, da hast du vielleicht, ist viel enger um die Punkte.
Ja, aber Da Costa, müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen, der in den vergangenen Spielen auch nicht immer den, ich sag mal, defensiv besten Eindruck bei mir zumindest hinterlassen hat. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht.
Tatsächlich ist er mir eher offensiv in Erinnerung geblieben, um ganz ehrlich zu sein, weil offensiv, ich meine, wir reden eben noch über die Offensive, aber er hatte einen mega guten Abschluss in der zweiten Hälfte und er war auch an einigen Offensivaktionen generell beteiligt. Ja, defensiv leider irgendwie etwas, ja, ich sag mal so, ich fand ihn okay, aber er war nicht so herausragend, wie er schon diese Saison war.
Ja, und ich glaube, das ist so symptomatisch für dieses Spiel. Ne? Wenn du sagst, wir haben in allen Mannschaftsteilen Kapitäne und so weiter. Normalerweise hast du ja oft bei Fußballspielen das Gefühl, wenn sie dann mal gegen Bayern München in München spielen, wollen sie ihr A-Game zeigen. Und keiner, der bei uns auf dem Platz gestanden hat am Samstag, war dazu in der Lage. Also durch alle Mannschaftsteile hinweg, und das zähle ich auch zum Beispiel Danny Da Costa mit rein. Also das ist einfach, klar, du musst zu 100% auf dem Posten sein, wenn du gegen Ulisse, gegen Sané, wenn du gegen die verteidigst, ne? Du musst die im Griff haben. das hat nicht zu 100% funktioniert. Und dann sind das die Chancen, die reichen. Und dann haben wir noch Glück, dass Sané zweimal den Pfosten trifft, dass es nicht 5-0 am Ende ausgeht. Aber es sieht halt total blöde aus.
Ich glaube sogar, es war alles da, um zu punkten. Du hattest das Spielglück, du sprichst es an, zweimal Pfosten. Du hast gute Möglichkeiten auch gehabt. Und da würde ich jetzt gerne einmal auf die Chance von Johnny zu sprechen kommen. Und da habe ich mich kolossal drüber aufgeregt. Das war die Szene, wo ich am lautesten war, direkt am Anfang. Ich habe mich geärgert ohne Ende, weil mir ab dem Moment fast klar war, wie das Spiel laufen wird. Diese Chance bekommst du so und Johnny macht alles richtig. Cassie spielt einen Traumball. Sehr viel besser kannst du dir als Stürmer die Chance selbst nicht auflegen. Er macht's perfekt. Aber wie er dann vergibt, das war Johnny Burkhardt von vor seiner Verletzung. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Diese hundertprozentigen, der Johnny Sivo Hype Train ist wieder da. Wir haben 6-7 Stück von diesen Möglichkeiten in einem Spiel und keiner macht ihn rein. Und eigentlich hat Johnny nämlich in den vergangenen Wochen und Monaten ausgezeichnet, dass er selbst Halbchancen reingemacht hat. Und hier macht er ein perfektes Spiel und setzt das Ding leichtfertig mit links über die Latte.
Musst dir halt überlegen, die Situation bis zum Abschluss. Du müsstest eigentlich die Spielsituation anhalten und das mal vorm Stadion allen Leuten zeigen und sagen, geht der Ball rein oder nicht? Ja. Und ich sage, 90% der Leute gehen davon aus, dass der Ball auch reingeht. Das ist so, das ist wirklich Pech, aber auf der anderen Seite denke ich mir, wie gesagt, wie bei Robin auch, wir haben die Saison gesehen, dass Johnny dazu in der Lage ist und das macht es halt so unfassbar bitter, dass dieser Ball nicht reingeht, weil wenn der reingeht in der 6. Minute und die Bayern wissen noch nicht, was mit Leverkusen los ist, dann hast du denen auf die Butter aufs Brot geschmiert, dass sie es vergeigen, an dem Wochenende Meister zu werden und dann geht das Spiel anders weiter.
Und dann hast du deinen Nimbus, nämlich als Meisterschreck.
Genau. Ich habe zu Johnny einen kleinen Hot-Take. Und zwar, Johnny ist ja bei den berüchtigten 15 Toren. Und mein Hot-Take eigentlich schon seit mehreren Wochen ist, Johnny bleibt bei den 15 Toren.
Psst.
Weil ich habe mir immer ein bisschen mit der Vergangenheit auseinandergesetzt. Und zwar, wir hatten ja schon mal zweimal Spieler, die 15 Tore geschossen haben.
Schürrle und Okazaki.
Schürrle und Okazaki. Es gab noch Mateta, der hatte 14 Tore. Alle drei vereint, dass sie die ganze Saison relativ gut durchgenetzt haben. Und auch bis in die letzten Spiele. Alle drei haben in ihrem letzten Spiel in der Saison getroffen, um die 15 Tore bzw. die 14 Tore von Mateta vorzumachen. Und ich habe das Gefühl aktuell bei Johnny, er macht das, was er vorher, also in der Hinrunde und sagen wir mal so bis Mitte der Saison gut gemacht hat, nämlich 2 von 3 Bällen, die er schießt, aufs Tor zu bringen. Wir haben in der Saison, Analyse, in der Mitte der Saison, Hinrundenanalyse, haben wir drüber gesprochen. Johnny ist so effektiv gewesen, weil er so oft aufs Tor geschossen hat. Und das hat er gerade komplett abgestellt. Und selbst wenn er in Abschlusssituationen kommt, wenn er mal aufs Tor schießt, ist der Ball entweder nicht hart genug oder er ist zu zentral. Und er schafft es einfach nicht mehr, die Dinger so zu machen wie in der Hinrunde. Und für mich lässt das tatsächlich keinen Zweifel offen, Johnny bleibt bei den 15 Toren.
Psst, jetzt nicht unken, nicht unken.
Das ist nicht geunkt.
aber finde ich eine mega gute Beobachtung. Und dazu kommt dann auch nochmal nach der PK, also bei der PK nach dem Spiel gegen die Bayern, wurde Henriksen auch gefragt, ist Johnny jetzt wieder fit? Und Henriksen sagte selber auf der PK, naja, er war ja 3 Wochen nicht ganz fit. Wo ich mich dann frage, wir haben alle gesehen, dass er 3 Wochen nicht ganz fit war. Warum musste der in der Startelf spielen?
Warum, ne? Hat er durchgespielt?
Also das sind so Sachen, wir haben oft darüber geredet, Henriksen hält an einer Startelf fest, wenn die Spieler halbwegs auf dem Posten sind. Vielleicht kommt da auch Johnny selber wieder ins Spiel. Wir haben auch schon oft darüber geredet, dass er jemand ist, der sagt, lieber spiele ich, als dass ich mich auf die Bank setze. Da kommt dann jetzt einfach gerade viel zusammen, was mega unglücklich ist. Ich hoffe halt einfach, dass der Knoten noch so ein bisschen platzen kann, weil ich will, dass der 16 Tore schießt.
Ich will, ja, mehr.
Mehr?
Also jetzt mal, um das mal ganz kurz auszuführen. Als Johnny die 15 Tore vollgemacht hat, da waren irgendwie noch 10 Spiele übrig. Ich habe gedacht, Johnny macht die 25.
Tja.
Das war meine Hoffnung.
Vielleicht macht er ja noch 25. Alle gegen
noch
Bochum.
25.
Noch 25, alle gegen Bochum.
Boom, noch Kane eingeholt auf die letzten Meter.
Also ich habe auch noch einen Hot Take. Ich bin der Meinung, es ist weniger ein Hot Take, ich bin eigentlich der Meinung, dass durch die permanenten Einsätze, obwohl Johnny nicht fit war, Johnnys Run erst gebrochen wurde. Weil damit erst ein schlechteres Gefühl einherging. Weil dann die Leichtigkeit nicht da ist, du nicht mehr so spritzig in die Situation kommst, dir vielleicht die Luft in den Situationen am Ende fehlt. Ich bin der Meinung, durch die permanenten Einsätze von Johnny Burkhardt wurde Johnny Burkhardts Lauf erst gebrochen. Meint, mehr Einsätze für andere würde Johnnys Lauf am Laufen halten. Bin mir aber natürlich auch bewusst, warum man Johnny so häufig einsetzt und komme nochmal zurück zu den drei Kapitänen, Zentner, Johnny, Amiri. Wir waren auf seine Effektivität angewiesen. Nur ich glaube auch, wenn du dann merkst, okay, jetzt kämpft er gerade, in dem Moment muss ich dann auch vielleicht schauen, ob ich ihn rausnehme. Und wir wissen aber auch, Johnny Burkhardt will. Und vielleicht auch hier nochmal der Punkt, muss man ihn ein bisschen vor sich selbst schützen, um zu sagen, hey, du kommst rein am Ende, triffst auf eine müde Abwehr, dann machst du zwei Buden und hast das Ding gewonnen und bist der Heilsbringer. Fahr runter, Bub, vorher macht der Nelly die müde für dich. Weißt du, also ist alles leicht gesagt von außen, aber meine Meinung, Johnny Burkhardts permanente Einsätze, obwohl er nicht fit war, haben seinen Lauf gebrochen.
Nein, Julian Nagelsmann ist schuld.
Ja.
Er das ist mir auch gemacht. Die viel liebere These.
Ja, du bringst auch Amiri kaputt gemacht.
Eben, also für mich ist das ganz klar. Nagelsmann-Möwe ist schuld an allem.
Aber ich meine, du sagst das jetzt so leicht, aber seit dieser Pause. Ist wirklich der Wurm drin bei uns. Du hast einmal wirklich eine Nationalmannschaftspause, deine zwei wichtigsten Spieler gehen und zack, passiert was mit der Mannschaft.
Ja, das ist eine sehr gute Beobachtung. Hinzu kommt aber auch, und dann gucken wir vielleicht so ein bisschen jetzt mal auf Nadim Amiri, wir haben da schon gesagt, vor der Nationalmannschaftspause, dass der mitgenommen wird, liegt daran, dass andere krank sind, nicht weil er sich so aufgedrängt hat. Auch wenn das eine tolle Geschichte ist, ehrlicherweise Nadim Amiri natürlich von sich aus schon ein überragender Fußballer. So. Aber eigentlich spielt er für mich in der Saison unter seinen Möglichkeiten, was er auch schon bei uns gezeigt hat. Auch hier waren es komische Zweikämpfe, die er verloren hat im Zentrum. Dann hat er einen Abschluss frei an der 16er-Kante der Bayern, bringt den nicht gefährlich genug aufs Tor, sodass Jonas Obig sich denkt, juhu, Flugeinlage, kriege ich. Also, und eine andere Beobachtung von mir, wir reden die ganze Zeit in den vergangenen Sendungen auch darüber, dass wir einen Taktgeber brauchen, der auch mal auf den Ball tritt und sagt, so, Fuß vom Gas, à la Stefan Bell als retardierendes Momentum, der bringt das halt schon charakterlich mit, ja, der hat halt einen Ruhepuls von 12. Nadim Amiri kann das aber auch und ich erwarte eigentlich von einem Spieler seiner Güteklasse, und ich glaube, der wäre auch nicht böse, wenn man ihm das sagt, dass er in der Lage ist zu sagen, okay, Leute, kurz, resetteln, Fuß auf den Ball, ordnen, neu ansetzen. Fang nochmal neu an. Kann der? Passiert mir von ihm aus aber zu wenig.
Und jetzt denke ich wieder an eine Sache, die wir in der Hinrunde viel gesagt haben. Nadim Amiri will oft in so einer Situation dann zu viel und macht genau das Gegenteil. Also anstatt Fuß vom Gas zu nehmen, er setzt noch einen drauf und er spielt Amiri Hero Ball und will alles am besten alleine und doppelt so gut machen, als er es eigentlich kann und immer mehr und mehr und mehr. So, aber das ist
zumindest die Mentalität. Genau. Also ich würde jetzt sagen, so spielt er gerade nicht mehr. Er macht kein Hero Ball mehr.
Gerade aktuell nicht.
Aber es ist auf jeden Fall so ein Mindset, das man bei ihm beobachten kann. Er will es unbedingt. Und das finde ich erstmal sehr, sehr gut.
Ja, 100%.
Aber ich glaube, es ist dasselbe wie bei Johnny. Ruhig. Eine kleine Pause kann dir auch helfen.
Ja, und das war ja das, was eigentlich beim letzten Spiel von Robin Zentner ausgelöst wurde, wo der einfach mal, ne, nach 25 Minuten einfach mal kurz, ach ja, ich glaube, Behandlung und alle konnten nochmal an die Seitenlinie laufen. Und das ist so bitter, dass Cassie sich tatsächlich verletzt hat, aber im ersten Moment habe ich gedacht, der tritt jetzt auch mal auf die Bremse. War genau dieselbe Uhrzeit im Prinzip im Spiel. Du hast gesagt, na gut, vielleicht braucht es da jetzt einfach mal gerade einen, wir sind jetzt in München angekommen, wir haben 25 Minuten gespielt. Ruhe jetzt und dann konzentriert nach vorne. Und ich setze ihn nicht in diese Liga, auf keinen Fall. Aber was mir auch bei uns ein bisschen gefehlt hat, war trotzdem dann so der Drive nach dem ersten Gegentor zu sagen, wir versuchen es jetzt, wir gehen dagegen. Und wer da, finde ich, viel mitgebracht hat, war Ferracznik, der einfach über die Linie von außen viel gegangen ist, Wege gemacht hat, Impulse gegeben hat. Und das wäre sowas gewesen, wo Nadim auch drauf hätte bauen können.
Bevor wir zu Niki kommen, würde ich gerne noch über eine weitere Person sprechen, die sich ja fast schon ein bisschen eingereiht hat in diese Kapitänin aller Mannschaftsteile, und das war Paul Nebel. Und dann müssen wir einmal kurz über seine Rolle vor dem 2:0 reden, weil das hat mir gar nicht gefallen und habe ich so bei ihm auch noch nicht gesehen. Ein blöder Stockfehler, er verliert den Ball und seine ganze Körperspannung fällt ab und er ärgert sich und rennt nicht hinterher. Und damit ist alles weg. Die ganze Situation ist verloren, der Ball kommt quer, Ulisse geht mit Dampf auf Mvene. Ja, was willst du da machen? Also Philipp Mvene gegen Michael Ulisse. Egal, wen du da hinstellst, derjenige wird erstmal Probleme bekommen. Jisung Lee ist dann zu hoch, hat vielleicht auch nicht mit dem Fehler gerechnet von Paul in diesem Moment, kommt dann auch nicht mit dem entsprechenden Speed hinterher, kann auch nicht mehr helfen und damit ist die Situation gegessen. Also der Ursprungsfehler liegt hier bei Paul Nebel. Und dann merkst du einfach, auch Kai Schusano hatte so eine Situation vorher. Amiri hatte so eine Situation vorher, wo er den Ball mit der Brust annimmt, dann auch mit dem Kopf annehmen will und dann zack, ist der Ball weg. Die Mannschaft war da, sie hat auch gut gespielt, sie hat schön Kombinationsfußball an der einen oder anderen Stelle gespielt, aber sie hatten auch unfassbar viele einfache Fehler, die ich nicht dem Bayern zuschreiben möchte, weil sie die jetzt so gestresst hätten, sondern es waren einfache Stoppfehler oder technische Mängel, wo man sagt, haben wir in den letzten Wochen so nicht gesehen. Und ich frage mich ein klein wenig, wird Mainz 05 gerade wieder Mainz 05?
Mainz 0,5.
Nein, nicht Mainz 0,5, sondern
schlimm ist noch nicht.
Sondern von nach dem Griff zu den Sternen, nicht ganz der Griff ins Klo, aber immerhin zur Klorolle.
Ich habe gerade gedacht an dieses Meme, so die Hand, die aus dem Wasser sich streckt, da steht Europa drauf und Mainz 05, putschung.
Ja, genau.
Ja, es ist super bitter. Also klar, das Spiel gegen die, du spielst gegen die Bayern, die werden Meister, da kannst du blöd bei aussehen in München. Das hat auch schon fast Tradition, haben wir jetzt auch gesagt. Aber trotzdem ärgert man sich dann natürlich als Mainz 05-Fan, wenn man dann sieht, dass es trotzdem zu solchen blöden Fehlern kommt.
Ja, das ist gar nicht die Frage. Und ich finde, du merkst, an was für kleinen Details das hängt. Ich glaube, diese Leistung gegen eine andere Bundesligamannschaft, und du gewinnst das Ding auch. Ja, und das ist halt einfach ärgerlich. Und ich glaube, das macht auch den Frust aus, den man spürt bei diesem Spiel, weil da so viel mehr drin gewesen wäre. Ich zähle es nochmal auf. Spielglück, Großchancen und dann kommen noch dumme Fehler hinzu und alles ist für die Katz.
Ich höre mich gerade noch sagen, ich meine, in dem Moment habe ich es natürlich ein bisschen herbeibeschworen, aber eigentlich fand ich die beiden Bayern-Tore gar nicht so geil.
Nein,
nee. Das waren keine guten, rausgespielten Tore. Die hatten zwar Torchancen, aber in denen waren wir immer da. Ja. Aber die Tore, die gefallen sind, das waren nicht die Tore, die Bayern normal gegen uns macht. Das waren richtige Glücksdinger eigentlich.
Ja, okay, Ulisse nehme ich mal da. Aber es war, ein Fehler ging voraus. Ja, also genau, das waren aber so Ömmelsdinger, sag ich
mal. Genau, das sind nicht diese
perfekt rausgespielt.
Ich würde sagen, die Bayern machen, was die Bayern machen und schießen zwei Tore. Das war es nämlich nicht.
Genau.
Was bei dem Spiel dazu kam, war ja, dass nicht nur wir richtig dumme Sachen gemacht haben, sondern dass sich da jemand eingereiht hat, der ein Bayern-Trikot trägt. Harry Kane hat sich seine 5. Gelbe abgeholt und ist damit beim Spiel nächste Woche gesperrt, wenn sie Meister werden. Wo ich dann auch so, das ist richtig dumm, vor allem wenn du Gelb bekommst für Ball festhalten, Ende der ersten Hälfte, und dich dann hinterher vor die Presse stellst und sagst, oh ja, in England werden die gelben Karten im Winter gestrichen. Warum ist das in Deutschland nicht so?
Und dann finde ich viel witziger, wenn die Presse daraus macht, ja, hatte noch nie eine Gelbsperre. Ja, wie denn? Wenn die jedes Mal zur Hälfte der Saison einfach annulliert wurden, dann hätte Dominic Kohr auch kaum Gelbsperren. Nach der Logik.
Naja gut, er hätte... Ja, egal, wir fangen nicht an.
Ja gut, Dominic Kohr macht
schlechtes Beispiel. Schlechtes Beispiel jetzt, aber andere Spiele.
Aber nee, Paul Nebel wäre zum Beispiel letztes Spiel nicht gesperrt gewesen.
Das war eine gelb-rote Karte.
Okay. Also in einem Spiel bleibt das schon
auch
noch bestehen.
Auch ein schlechtes Beispiel. Wir finden bestimmt noch ein gutes. Nee, aber was ich dazu sagen
wollte... Nadim Amiri.
Der hatte schon eine Gelbsperre, ja.
Genau.
Ich finde es sehr lustig, dass sich Harry Kane seinen ersten Meistertitel oder seine erste Trophäe überhaupt verbaut hat, dass es halt wirklich keine Meisterfeier gibt für ihn. Also ich finde es lustig. Ich finde es gut.
Karma.
Ich finde es aber auch lächerlich, sich danach hinzustellen, klar, und sich über den Schiedsrichter zu beschweren. Und das passt ja auch wieder sowas von in diese Zeit rein. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Real Madrid im Pokalfinale gegen Barca. Antonio Rüdiger macht Kapriolen und wirft mit einem Kühlakku, Kühltüte, wie auch immer, nach dem Schiedsrichter, schon vor dem Spiel den Schiedsrichter massiv angegangen. Ein Schiedsrichter, der weinend auf der Pressekonferenz sitzt und sagt, ihr bezeichnet mich öffentlich als Lügner, ihr berichtet auch noch darüber, ich probiere einen ehrlichen Sohn in die Welt zu setzen, der bekommt das mit. Wie könnt ihr euch vorstellen, wie schwer das ist, zu Hause sein Kind so zu erziehen? Und ich finde es unfassbar, welche Hybris diese Vereine haben, die nicht systematisch, aber schon in ihrer Regelmäßigkeit gut bevorteilt werden, übrigens auch in diesem Spiel, und sich dann hinstellen und beschweren. Aber kleine Vereine wie Mainz 05, wir hatten das vor 2-3 Wochen.
Oh ja.
Jedes Mal, der Schiedsrichter hat ein tolles Spiel gemacht. Leider an der Stelle war es jetzt nicht so gut, obwohl hier wirklich mit großer Regelmäßigkeit reingeschissen wird.
Und da schlage ich noch mal einen Bogen zum Anfang der Sendung, weil du musst einmal als Fan gegen die Bayern in München gespielt haben und vom Schiri wirklich alles gegen dich gepfiffen bekommen haben, um wirklich Fußballfan zu sein. Du musst nämlich so leiden und nicht irgendwie ein Fan von der Fußballmannschaft sein, wo der Schiri hinterher sagt, ja, also die großen Spieler muss ich schützen, sorry, da muss ich jetzt mal gelb geben. Und ganz im Ernst, gerade auch wieder dieses Spiel, symptomatisch ein Bayern-Spiel in München. Du stehst da und denkst dir wirklich, also Leimer hätte schon dreimal gelb sehen müssen.
Ich finde, am geilsten ist immer noch, nach jeder Entscheidung, schön, dass wir Händchen halten, Bene, weil wir beide einfach so emotional sind. Nach jeder Entscheidung stehen drei Bayern-Spieler, von denen keiner die Kapitänsbinde am Arm hat, und quatschen auf den Schiedsrichter ein. Und es gibt gar nichts. Oder Kim an der Außenlinie, Alter. Der von hinten jemanden wegtritt.
Das war Paul Nebel, glaube ich, der fast durch war. Oder Niki, einer von
beiden. Nee, Niki, glaube ich, war es. Er war dann auf außen quasi durch, tritt ihn von hinten um. Also zum einen wäre er durch gewesen, war dann aber kurz hinter der Mittellinie. Aber es ist auf jeden Fall eine gelbe Karte. Und er sieht nichts. Und das ist eigentlich ziemlich entscheidend, weil Kim hat A, nicht so viel Talent, obwohl er bei den Bayern spielt, ist ein relativ großer Unsicherheitsfaktor. Und wenn der als zentraler Innenverteidiger belastet ist, hast du als Stürmer auf einmal ganz andere Möglichkeiten. Und dieser Möglichkeit wirst du beraubt. Und im Gegenzug kriegst du dann zum Beispiel keinen Elfmeter-Check beim VAR bei Johnny Burkhardt, Harry Kanes Foul, was für mich ein Elfer war, so wie er ihn umklammert hat. Ich habe mir zumindest einen Check gewünscht. Aber stattdessen checkst du dann, ob Danny da Costa Leroy Sané rot kriegen müsste, obwohl jeder im Stadion, selbst die es von hinten gerade gesehen haben, merkten, ja, das ist abseits.
Ich fand es so verwirrend, wenn wir gerade über diese Szene reden. Ich habe das Spiel geguckt.
Wir reden über alle Szenen.
Ich dachte, ja, aber diesen Einwurf jetzt nur für diese Szene, okay? Ich dachte zuerst, Dominik Kohr hat gelb bekommen, weil er hat nämlich vorher Olise oder so gefoult.
Olise.
Wir sind ein Mainz-Podcast.
Aber
weil das so absurd war, weil der so viel im Abseits stand, Sané oder wer es war, dass ich dachte, okay, das muss der Kohr dann gelb gegeben haben, wenn er den Freistoß ausführt, weil ansonsten ist es ja abseits. So dachte ich halt.
Ja, ich verstehe es auch. War dann interessant, das erste Mal, dass eine, für Mainz 05, das erste Mal in der Bundesliga-Geschichte, dass eine Wahrentscheidung vom Schiedsrichter erklärt wird. Hat er gut gemacht, halt 10 Minuten zu spät, haben nämlich alle schon vorher gewusst, außer ihm. Das war halt dann auch wieder speziell.
Aber pass auf, ich finde es gut, wie das funktioniert hat. Ich meine, dass dieser Check stattfinden muss von mir aus, wenn die auf Rot prüfen, ey, alles gut. Ich meine, wenn er die gelbe Karte da Costa gibt, muss der Check prüfen, ob es rot sein muss.
Auf jeden Fall.
Vollkommen in Ordnung. Ich finde es geil, dass dann da Costa hinter die gelbe Karte wieder aberkannt bekommen hat.
Alles richtig. Gut,
richtig gemacht. Das Ganze drumherum, überhaupt kein Problem für mich.
Ja, nur die Linie. Once again.
Linie.
Aber da kann ja
O-Linie.
Da kann er jetzt dankert nichts dafür, dass der VAR sich genau in diesem Moment einfach einschaltet.
Aber ja. Ich sag dir ganz ehrlich, dieser Zweikampf Kane Burkhardt.
Ich habe mich auch sehr gewundert, dass da nichts kam.
Und dann reden wir bei Kane nämlich auf einmal über eine ganz andere Farbe. Ja.
Das wäre dann super dumm gewesen.
Das wäre so lustig.
Ja, aber nein. So, und das ist halt so der Punkt, wo man sagt, das ist ja keine systematische Bevorteilung. Aber das ist der, ich sag mal, der Gnadenbonus. Ja,
der Bayern-Bonus, über den man immer redet.
Ja, das ist halt immer so eine Kleinigkeit. Ja?
Den große Vereine halt für sich haben. Und in Summe summiert sich das halt auf in so einem Spiel. In Summe summiert es sich auf. Ich hoffe, es subtrahiert sich nicht, wenn man aufsummiert. Aber das passiert dann halt und am Ende stehst du da und sagst, naja, mit der Schiedsrichterleistung bin ich vielleicht doch nicht so zu 100% einverstanden. Und das ist dann der letzte Punkt, wo du merkst, okay, es wäre was möglich gewesen, wenn der Elfmeter gegeben wird in dieser Sekunde, dann hast du auch nochmal andere Möglichkeiten, ne?
Ja, im Endeffekt, wir verlieren 3-0 bei den Bayern. Ich lasse das jetzt,
auch, ne? Also
das
verdient.
Dritte Tor einfach mal hinten runterfallen, ein Tor nach einer Ecke, mal wieder, also.
Kill-Surprise, ja.
Ja.
Aber dann auch noch auf den ersten Pfosten und übrigens.
Wo steht da Robin? Entschuldigung.
Ich wollte gerade genau das sagen. Robin in diesem Moment, weiß ich nicht ganz, hat da den Hint nicht ganz mitbekommen, wo der hingehen könnte und springt sternförmig dann zum ersten Pfosten.
Aber ich finde, wenn man sich, also ich habe mir vorhin nochmal das genau angeguckt, weil ich dachte so, das sah schon irgendwie, da sah sehr frei aus. Da kam auch Kaishu und Lee kamen sehr spät ins Kopfballduell, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß gar nicht, wer es war, Danny da Costa oder einer von den Innenverteidigern stand da noch,
und
war
Hanke Olsen. Deswegen verstehe ich auch Robin, der dann zu spät kommt, weil ich denke, wie kann jemand, der aus Prinzip um 1,90 groß ist, wo mindestens mal einer stehen muss, wie können die zwei kleinen Asiaten bei dem stehen? Und warum kommen die auch noch zu spät? So, und warum muss ich dann der Erste am Pfosten sein? Macht keinen Sinn. Also von dem Standpunkt her,
ja.
Ich habe mich auch einfach nur noch gewundert, weil die Bayern den Mainzer dann auch zeigen, übrigens, so geht eine Ecke auf den ersten Pfosten. Weil das ist ja das Mittel, was die ganze Zeit versucht wurde, was aber nie geklappt hat.
Gut, ich meine, wir haben ja letztens schon von anderen Vereinen gezeigt bekommen, wie man Ecken gegen uns macht.
Ich dachte,
mehr
jetzt nach dem
Hackentor
von Dominic Kor sind wir jetzt wieder eckenstark. Aber die Möglichkeit hatten wir ja nicht, das großartig zu zeigen.
Ich würde ganz gerne noch, wir haben ein bisschen die anderen Offensivaktionen von uns übersprungen. Ich finde nämlich, wir hatten Anfang der zweiten Hälfte eben nochmal eine zweite Drangphase,
ja.
Wo ich ganz kurz dachte, wenn wir so weiter drücken, wenn wir so weiterspielen, dann muss Bayern wirklich Angst haben, dass wir jetzt nicht ein Tor machen, weil wenn wir das erste machen, dann sind wir saugefährlich. Wenn das erste fällt, ich glaube, die Bayern hätten da nochmal mit den Ohren geschlagert, ganz schön.
Ja, aber man muss halt auch sagen, bis auf die 6. Minute und dann genau in dieser Phase die Aktion von Nadim Amiri, die auch eher eine Halbchance war, Mainz 05 hatte keine wirklich große Torchance. Das ist ja das, was so bitter ist. Also abgesehen von Johnny, den muss er machen, das weiß er auch selber, ja, das ist ein Pflichttor, vor allen Dingen für Nationalmannschaftsspieler. Und Nadim Amiri als Nationalmannschaftsspieler, eigentlich darf er den auch reinmachen, ist aber kein Pflichttor. Ansonsten hattest du keine wirklich große Möglichkeit, ja. Also du hättest auch, ich sag mal, mehr Effizienz zeigen müssen oder eine wesentlich höhere Effizienz, wenn du schon nicht zu so vielen Chancen kommst. Wo ich dir allerdings recht gebe, ist, du hattest eine Drangphase und du hattest immer das Gefühl, die Mannschaft ist auch irgendwo so im Spiel drin, bis auf Ende der ersten Halbzeit. Das heißt, sie war in der Lage und auch das Trainerteam war in der Lage, an den richtigen Stellschrauben zu drehen, um wieder frisch rauszukommen und auf das Bayern-Spiel zu reagieren. Was nicht selbstverständlich ist und was schon an sich eine Leistung ist.
Ich finde, das ist eine Sache, die sich auch sehr in den letzten Wochen abzeichnet. Gerade zum Beispiel letzte Woche haben wir eine überragende Drangphase gehabt, wo wir kein Tor draus gemacht haben. Hoffenheim nehme ich jetzt mal so ein bisschen raus, weil das war unfassbar scheiße. Da gab es auch keine Drangphase von uns. Aber in den Spielen vorher hatten wir auch ziemlich starke Drangphasen, wo wir gegen Freiburg, gegen Kiel, wo wir Tore hätten machen können und wo wir es verpasst haben. Und irgendwie ist diese Selbstverständlichkeit auch in der Offensive einfach weg, wo wir so eine Drangphase auch mal mit einem Tor beenden.
Und da erinnere ich mich an die Frage von Domi Theis, der ja auch gerne mal hier im Podcast sitzt, auf der Pressekonferenz, ich glaube vor 3 Spielen, an Bo Henriksen gerichtet, sind sie ausgecoacht? Und seine Antwort war nein. Und ich muss sagen, ich glaube, die Bundesliga hat sich so ein Stück weit auf das Angriffsspiel von Mainz 05 eingestellt. Und es ist schwierig, so sein Angriffsspiel in der Saison weiterzuentwickeln und gefährlicher zu werden.
Ein bisschen kontra in die Richtung, weil ich finde, effektive und gut laufende Angriffe diese Saison haben wir vor allem dann gesehen, wenn Spieler die Möglichkeit hatten, selber aktiv zu werden. Und was uns am Anfang, was uns in unserer Hochphase in der Hinrunde, finde ich, schon in der Offensive ausgezeichnet hat, ist ein gewisses Verständnis füreinander, was darauf aufgebaut hat, dass jeder auch einen gewissen Freiraum hatte, einfach mal zu machen. Und im Moment macht Wer kreiert mal eine Situation nach vorne? Wer geht da? Wer macht mal? Wer hat eine inspirierende Idee? Also wir haben ja schon
wer
gesagt,
macht
der
den
Treppenwitz.
Sané? Genau.
Der Treppenwitz ist ja im Prinzip, dass du sagst, am Ende kommt Nelly Viper und vorher waren die Bälle schon hoch, aber spätestens wenn er kommt, dann kommen die hohen Bälle auf Nelly und dafür ist er eigentlich nicht da. Also klar, er ist groß, aber der Junge kann halt auch Fußball spielen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass den Spaß, den wir gesehen haben, den wir auch alle hatten, weshalb auch alle begeistert sind von dieser Mannschaft in dieser Saison, der fehlt mir. Wo ist dieses Team, was einfach Spaß daran hat, Fußball zu spielen und zu gewinnen?
Ich würde die Diskussion gerne aufgreifen und in den größeren Kontext setzen, fass aber einmal zusammen. Also Bayern feiert den 8. Heimsieg in Folge gegen uns mit 40 erzielten Toren. Das ist schon, das ist schon wild.
5 im Schnitt, gell?
Ja, wir haben die letzten 6 Bundesliga-Partien nicht gewonnen, lediglich 3 Punkte geholt. Und ich würde jetzt mit euch gerne aufs Stimmungsbild gucken und gefühlt reden wir jede Woche über dieselbe Frage, nämlich war es das jetzt mit Europa? Aber ich würde das gerne mit der Frage verbinden, wo ist die Leichtigkeit hin? Und ist der Weg der Leichtigkeit der Weg nach Europa oder das, was Mainz 05 da gerade kommuniziert?
Ja, ich würde sagen, wir hören uns dazu erstmal an, was Bo Henriksen auf der PK nach dem Bayern-Spiel dazu gesagt hat. Er hat dazu nämlich eine Antwort.
Das Beste ist, wir haben 3 Finalen. Wir haben ein Derby gegen Frankfurt Sonntag, das wird Spaß. Wir haben eine gute Saison gespielt, aber natürlich, das ist gut für uns. Wir haben gar nichts zu verlieren. Wir müssen nur jagen und jagen. Und das 3 Finalen, das Spaß macht für die ganze Region, für die ganze Stadt. Und wir sind stolz von unserer Leistung heute und auch für die ganze Saison. Aber jetzt müssen wir nicht nach diesem. Ich habe auch gesagt für Nadim für eine Woche und für die ganze Mannschaft, wir mussten 9 Punkte holen, die letzten 4 Spiele. Ja, und das ist möglich.
Ja, also das hört sich für mich nicht nach Spaß an, wenn er sagt, aus den letzten 4 Spielen holen wir zwingend 9 Punkte und du weißt, die Gegner in diesen Spielen sind die Bayern, Bochum, Leverkusen und Frankfurt. Und Frankfurt gewinnt abends 4-0 gegen Leipzig zu Hause und die kommen jetzt nächste Woche zu uns. Ich weiß nicht, ob das so eine Leichtigkeitsantwort darauf ist, also zu sagen, man bringt sich in die Position zu jagen, das hätte man auch einfacher haben können.
Oder man braucht eben den Druck und man muss der Jäger sein, damit man Leistung bringt. So wie es halt leider immer wieder war in der Vergangenheit, in den letzten 5 Jahren. Wann haben wir mal Leistung gebracht? Dann, wenn wir aufholen mussten.
Und deswegen letzte Woche auch schon gesagt, der Abstiegskampf wird umgepinselt jetzt.
Ja.
Mit denselben Slogans auch. Ja, funktioniert für mich nicht zu 100%. Habe ich auch letzte Woche bereits gesagt. Ich weiß nicht, ob Jagen da für mich der richtige Ausdruck ist. Er probiert natürlich aber auch irgendwo Druck von der Mannschaft zu nehmen, ja, und sagt, das wird Spaß, das wird Fun, ja, im S8-Duell gegen, kein Derby, gegen Frankfurt. Aber trotzdem gehe ich da nicht so ganz mit. Also ich fände es gut, wenn die Mannschaft, wie hat Jürgen Klopp damals im Werbespot gesagt, mehr die Lust aufs Gewinnen fühlt als die Angst vorm Verlieren?
Nico Bungert schlägt ja in die gleiche Kerbe. Also er hat ja dann auch nach dem Spiel gesagt, vielleicht ist das Ziel etwas leichter zu erreichen, wenn wir jetzt auch offiziell in der Tabelle zu den Jägern gehören. Und da finde ich halt, Mainz 05 ist kommunikationstechnisch in der Steinzeit angekommen, wo ich dann sage, wärst du mal besser ein Punktesammler gewesen, müsstest du jetzt nicht zum Jäger werden. Also das ist unnötig. Entschuldigung. Der BVB hat am Wochenende gewonnen. Die sind in der Tabelle an uns vorbeigezogen. Und das ist eigentlich mein Hot-Take für diesen Finalsprint in der Saison. Der einzige Gegner, den wir aktuell noch haben, das ist Dortmund. Und gegen Dortmund haben wir verloren. Dortmund hat ein ähnliches Torverhältnis wie wir. Die sind einen Punkt vor uns in der Tabelle. Und wenn man sich auf das Restprogramm stürzt von Dortmund, dann sieht das etwas besser aus. Die spielen nächste Woche zu Hause gegen Wolfsburg. Danach spielen sie auswärts in Leverkusen. Und dann spielen sie zu Hause gegen Kiel.
Ich würde dagegen halten. Ich finde nicht, dass dieses Restprogramm besser aussieht. Ich finde sogar, und dann ändere ich meine Meinung einfach mal wieder, weil Jagen ist vielleicht der richtige Ausdruck, weil jetzt auch die Gegner dafür kommen, um wieder jagen zu können, weil du das Spiel nicht machen musst. Frankfurt muss gewinnen, wollen sie in die Champions League. Bochum muss gewinnen, wollen sie in der Bundesliga bleiben. Leverkusen ist alles scheißegal, da müssen wir mal gucken, was da passiert. Die haben aber einen Spielstil, der prinzipiell mehr auf Ballhaben ausgelegt ist. Also das sind schon Spiele, wo du wieder der Underdog sein kannst, auch spielerisch. Deswegen jagen macht in diesem Kontext Sinn. Ich hätte mir halt gewünscht, die Ausgangslage wäre eine andere gewesen.
Ich glaube, das hätte sich jeder gewünscht, dass wir gegen Hoffenheim und Kiel und was auch immer das für Spiele vorher waren, dass wir da halt irgendwie vielleicht 4 Punkte mehr eingesammelt hätten insgesamt, dann wäre die Situation nicht so, wie sie halt jetzt ist. Und ich habe nochmal einen anderen Hot-Take, beziehungsweise ich würde gerne an was erinnern. Denkt mal jetzt 2 Jahre zurück, in welcher Situation wir waren, unter Bo Svensson. Nach einer sehr ähnlichen Saison, wo wir aufgeholt haben, wo wir gerade so nicht abgestiegen sind, haben wir sehr gut gespielt. Und was waren die letzten 10 Spielen? 10 Punkte. Was haben wir jetzt nach 6 von 10 Spielen? 6 Punkte.
Also ich sag's doch auf, ja?
Ich sag ganz ehrlich, für mich fühlt sich das, und deswegen ist meine Stimmung aktuell auch nicht wirklich gut, auch wenn ich mir die Situation immer wieder schön rede, es fühlt sich sehr ähnlich an wie diese Sache. Und ich hab einfach die Hoffnung, dass das Frankfurt-Spiel für uns so der Kicker ist, an dem wir uns hochziehen können.
Also mein Take war in der vergangenen Sendung bereits, das absolute Europa-Endspiel ist gegen Bochum. Die 3 Punkte werden wichtig hinten raus. Was leider zu deiner These passt, zu Bo Svenssons Zeiten, und wir erinnern uns alle, wie PKs damals abgelaufen sind, wie der Umgang mit Medien war. Da ist dem lieben Nils bei uns im Rechercheteam nach dem Spiel in Wolfsburg ein bisschen der Kragen geplatzt. Und er schrieb, die PK hätte wirklich einen Faktencheck gebraucht. Nicht eine Aussage mit statistischem Bezug hat gestimmt. Das war wirklich eine komplette Fake-News-Veranstaltung. Nein, die wenigsten zugelassenen XG pro Schuss, also Wahrscheinlichkeit, in dieser Saison hat Freiburg. Nein, die zugelassenen XG-Werte der letzten 5 Spiele sind nicht sehr gut und quasi auf dem normalen Saisonniveau. Nein, das Spiel gegen Wolfsburg gewinnst du nicht in 8 von 10 Fällen. Nach XG kommen sowohl Understat als auch ich bei 59% Siegwahrscheinlichkeit raus. Und nein, bei 12 Gegentoren nach Ecken ist das auch kein Pech oder Zufall mehr. Jetzt weiß ich nicht so ganz, Nils hat damit halt einfach faktisch recht, fertig. Ist das der Umgang? Also muss das sein? Muss ich mir das so schönreden in der Öffentlichkeit? Weil damit verkenne ich ja auch so ein Stück weit die Lage. Er wird nach innen anders kommunizieren, ja? Aber ich finde es schon ein bisschen unglücklich.
Weißt du, was das ist? Das ist insofern super bitter, weil wir hören Bo Henriksen auf der PK dann total euphorisch jedes Mal und anpeitschend und motivierend und sehen auf dem Spielfeld keine Leistung, die an diese großen Worte, die gemacht werden, anknüpfen kann. Und was ich daran so bitter finde, ist, dass das Wasser auf die Mühlen der pessimistischen Langzeit-05er ist, weil die halt sagen, im März, warum träumt ihr denn von der Champions League? Wir verkacken das eh, Mainz wird 9. und das war's. Und das ist ja symptomatisch für viele 05-Fans, die sagen, ich bin schon so lange dabei, ich habe schon alles erlebt, dieser kurze Hype, der geht vorbei, wir werden uns im Mittelfeld der Tabelle wiederfinden und im Moment tut die Mannschaft halt leider nichts oder beziehungsweise die Ergebnisse tun nichts dafür, diese Argumente oder diese Erzählung zu durchbrechen und da blutet mir das 05er-Herz.
Ich finde das so verrückt. Ich habe von dieser PK tatsächlich nichts mitbekommen. Das war jetzt, der Ausschnitt war das Erste, was ich so richtig gehört habe, außer irgendeine Kachel, die ich, weiß nicht, ob das auf Blue Sky oder so war, gesehen habe. Und das war wieder dieser wunderschöne Satz, wo ich dachte, also, oh, das sind Flashbacks. Wir haben wahrscheinlich das beste Training des Jahres gemacht in der letzten Woche. Und ich mir so, Junge, das holst du doch im Abstiegskampf raus. Das ist doch wirklich... Wenn die Bochumer sowas in ihrer PK sagen würden, dann wäre das in Ordnung, aber doch nicht wir. Entschuldigung.
Ja, es ist ein bisschen wild. Das ist das, was mich stört. Es hat nämlich gerade etwas von Schönrederei und es klingt nach Abstiegskampf, obwohl es gar kein Abstiegskampf ist. Und deswegen funktioniert es für mich auch nicht. Also ich muss ehrlicherweise zugeben, ich gebe mir die Pressekonferenzen gar nicht mehr. Nee. Am Anfang habe ich das bei Bo Henriksen sehr, sehr gerne getan, weil man hat auch wirklich was mitnehmen können. Ich erinnere an die letzte Pressekonferenz nach dem letzten Saisonspiel gegen Wolfsburg. Die war sehr, sehr, sehr erkenntnisreich. Das ist aber alles wieder komplett baden gegangen, so ein bisschen. Es klingt sehr nach hohlen, schönen Worten. ich fand den Begriff, wie hast du gesagt?
Pessimistische Langzeit-05er.
Es ist ein, ja, den bitte einrahmen, finde ich Gold wert. Und genau das ist es, weil...
Hör ich da hinter Hofsänger Merch?
Achte Saison, offiziell pessimistischer Langzeit 05.
Ab der 11. Saison ist man dann pessimistischer Langzeit 05. Ja, aber das ist genau das. Und das darf einfach nicht sein, weil, und da möchte ich auch ein Stück weit hin, wir reden nämlich auch darüber, was müsste mit dem Kader passieren, etc. pp. In der nächsten Saison. Und ich sag euch eins, und dieser Ton ist ja nicht neu, den gab es auch schon bei Spielern wie Jean-Philippe Gébamin, das wurde von Komfortzone geredet, etc. pp. Um sich aus diesem Mindset rauszubewegen, eine Gewinnermentalität in Anführungszeichen an den Tag zu legen, weiß ich nicht, ob das der Weg dahin ist. Ich nehme bei Henriksen schon wahr, dass er versucht, dieses Mindset zu brechen. Aber ich glaube, den Weg, den er da gerade geht, das ist nicht der Weg, der dahin führt. Das haben wir schon mal alles gehört. Das ist für mich der falsche Weg.
Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist es denn überhaupt sinnvoll, auch für die Spieler, weil die kriegen ja auch mit, was auf den PKs kommuniziert wird, dass es vielleicht eine Diskrepanz gibt, wie das nach innen und nach außen aufgearbeitet wird.
Ich würde mir als Spieler die PK nicht angucken.
Nee, aber die kriegen ja, also ich sag mal so, gerade so auf Twitter oder was auch immer, so die Zitate davon, die kriegst du ja schon mit. Also also dass sie jetzt die PKs aktiv gucken, glaube ich jetzt nicht.
Sitzen aber alle in der Kabine und gucken das live.
Mannschaftsbus,
was?
Warten alle auf den Trainer. Also schalt mal an, wir wollen mal kurz gucken, was der erzählt.
Wann bei Mainz 05 Twitch Reaction zur PK mit den Spielern in der Kabine.
Aber ich glaube prinzipiell macht das schon was mit dir, wenn die Botschaften nach außen alle so mellow und was auch immer sind und nach innen halt anders.
Ja, also was ich glaube ist, es geht weniger um die Mannschaft, sondern es geht viel mehr um das Umfeld. Es geht viel mehr um die Fans. Es geht auch viel mehr um die Mitarbeitenden auch im Verein. Ja, ja? Weil das ist so ein Stück weit, ja gut, wir werden hinten raus irgendwie schon wieder so ein bisschen, es reicht ja dieser kleine Zweifel, und das haben wir in der vergangenen Sendung auch festgestellt, der Schlechti und ich, diese Zweifel gibt es im Abstiegskampf nicht. Im Abstiegskampf, wenn es wirklich rund geht, zweifelt keiner daran, dass wir in der Liga bleiben, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube aber nicht, dass Henriksen es schaffen wird, diese Abstiegs-Selbstverständlichkeit umzupinseln in eine Gewinnermentalität für Europa. Ich glaube, das wird schwierig.
Aber
ich glaube, du wirst dieses Mindset erst komplett drehen, wie es auch ein Klopp und auch ein Tuchel gemacht haben, auch wenn er da punkteschnitttechnisch drüber stehen mag. Das hat für mich aber andere Gründe. Diese Trainer haben ja es alle geschafft, indem sie die Kultur auch nur ein Stück weit verändert haben oder weiterentwickelt haben. Du wirst es erst hinkriegen, wenn keine Zweifel mehr an deiner Leistungsbereitschaft vorhanden sind. Und diese Zweifel, die gibt es auch bei der momentanen Leistung der Mannschaft an der einen oder anderen Stelle ehrlicherweise schon. Gerade beispielsweise Hoffenheim, um es noch einmal anzuführen.
Was ich dabei anzumerken habe, ist, ich glaube, um das nochmal zu erweitern, das muss halt auch im Umfeld ankommen. Und ich glaube, das passiert erst, wenn wir, sagen wir mal, ähnlich wie Stuttgart oder auch Union zum Beispiel, 2-3 Saisons haben, wo wir an dieses Leistungsniveau nacheinander rankommen, dass die Leute sich, die Mainzer, du weißt, die sind starkköpfigen, die passen sich selten schnell an und Sachen.
Schon gar nicht, wenn es ins Positive geht. Das
genau.
Ist viel schwieriger.
Langsam nach und nach, Stück für Stück aufgebaut werden, dieses Selbstbewusstsein. Aber ich glaube, wenn wir es mal haben, und diese Selbstverständlichkeit eintritt, dann knallt's.
Ich sag mal, also im Prinzip verbittet sich ja der unerschütterliche Glaube an Europa durch alles, was Christian Heidel tut in Mainz. Also ja. Entschuldigung, aber
vor allem
einfach
über 90% der Saison.
So, also genau, deswegen, es ist schon ein starkes Stück oder viel verlangt. In so einer Phase der Saison, wo du sagst, du hast einen harten Start in die Saison gehabt. Du hast in der Hinrunde gegen Ende richtig aufgedreht. Du konntest im März im Prinzip das Feuer entfachen, zu sagen, wir fliegen nach Madrid. Und jetzt ist da nur noch so ein Flämmchen und jetzt versuchst du quasi diese Energie, die du sonst im Abstiegskampf hast, für Europa umzumünzen. Finde ich ein bisschen schwierig. Im Endeffekt bin ich dann an der Stelle, dass ich sage, naja, als Fan, was kann ich machen? Ich kann gegen die Eintracht ins Stadion gehen und ich kann gegen Leverkusen ins Stadion gehen. Ich lege nicht meine Urlaubspläne um, weil ich mir denke, jetzt ist auch egal, kann ich jetzt mal einfach gerade Urlaub machen, wenn Mainz gegen Frankfurt spielt. Das gibt eh nichts mehr. So. Was man aber, wenn man jetzt mal aufs Sportliche guckt oder auf die Tabelle, was nämlich gerade auch sehr spannend ist, dann, wie gesagt, glaube ich, dass unser Endgegner in Sachen Europa wird Dortmund sein, wie die performen und wie wir performen. Und was ich mir gerade nochmal angeguckt habe, ist, wie sieht es denn aus für Frankfurt in Sachen Champions League? Und der einzige Gegner, der da halbwegs dran ist, ist Freiburg. Und am letzten Spieltag spielt Freiburg gegen Frankfurt. Da können die sich ganz schön untereinander die Punkte klauen. Und das andere Zünglein an der Waage ist tatsächlich Leverkusen. Wollt ihr mal hören, gegen wen Leverkusen die letzten 3 Spieltage spielt? Nächste Woche gegen Freiburg, drauf die Woche gegen Dortmund und am letzten Spieltag gegen uns.
Ja, und es gibt viele von diesen Parallelen. Leverkusen ist die einzige Mannschaft, die gegen alle oben drin spielt. Ich glaube, Bremen hat auch noch ein paar interessante Duelle. Ich glaube, Bayern spielt auch noch gegen eine Mannschaft, die oben drin steht.
Leipzig.
Gegen Leipzig. Freiburg hat auch 1-2 Spiele. Also, die sind ähnlich schwer auf dem Niveau wie wir. Aber man muss ja auch sagen, die halbe Liga ist ja quasi in diesem Rennen mit drin. Deswegen, da nehmen sich die Mannschaften gegenseitig die Punkte weg.
Da habt ihr recht, aber ich fand das, was Felicitas vorher gesagt hat, viel interessanter. Und da geht es um das Mindset um Christian Heidel herum. Und das ist ein Mindset, das Mainz 05 erst etabliert hat in der Bundesliga. Das war überlebenswichtig für den Verein. Aber ich frage mich, ob es noch die richtige Haltung ist, um über den etablierten Status hinauszuwachsen. Und ich glaube, da ein klares Nein setzen zu können. Und das ist ja sowieso ein absoluter Kampf zwischen den Langzeitpessimisten bei Mainz 05 und der jüngeren Generation Fans, die sagen, ambitionierter darf schon mal sein. Und ich glaube, man musste einen guten Mittelweg finden, weil Enttäuschung kann man den Mainz 05 Fans ja zumuten. Und dann erwarte ich von den Älteren, von den Langzeitpessimisten, dass sie die Jüngeren in den Arm nehmen und sagen, weißt du was, Bub, habe ich schon 11 Jahre hinter mir. Weißt du was, Bub, kenne ich schon 30 Jahre. Ist nicht schlimm, hast mal geträumt, ist in Ordnung. Aber gleichzeitig möchte ich auch, dass sich diese pessimistischen Langzeit-05er auch mal anzünden lassen. Ja, und dann nicht rechthaberisch an ihrer Sitzschale hocken und sagen, siehst du, habe ich doch gesagt, haben alle keine Ahnung. Ja, das brauchst du nämlich nicht. Und das ist das, was mir fehlt. Und natürlich, wenn der Verein die Möglichkeit hat, in der Champions League zu spielen, müssen da einfach alle hinterstehen oder nach Europa zu kommen wenigstens. Und dann braucht es auch vielleicht mal langfristigere Ambitionen zu sagen, ey, wir sind Mainz 05. Wir sind seit so und so vielen Jahren in der Bundesliga. Wir sind ein Top-10-Verein in Deutschland. Punkt. Und wenn Europa kommt, nehmen wir es. Aber jedes Jahr Abstiegskampf, das kann ich hier wirklich keinem mehr verkaufen.
Das Schöne ist ja, bei meinen heißgeliebten pessimistischen Langzeit-05ern, die sitzen noch in der Champions League im Stadion. Da verlierst du halt auch immer. Aber die sind
Alter,
ja,
verlieren sie
die
ja sowieso ja die ganze
da.
Zeit.
Nein, aber ich glaube, hier ist wirklich, sind wir so an dem Punkt, und es hat dann auch vielleicht weniger damit zu tun, was die Mannschaft an sich macht. Das hat dann wirklich mit einer größeren Komponente im Verein zu tun. Vielleicht scheitert da Mainz 05 auch ein bisschen an sich selbst. Und die Bereitschaft zum Wachstum, die ist ja in Mainz immer da. Aber da muss man auch bereit sein, vielleicht darüber hinaus zu wachsen.
Ich meine, wir wissen alle, Bewegung in knöcherne Systeme zu bringen, kann wehtun. So, aber die Bereitschaft dazu sollte man haben.
Weißt du, welche Bereitschaft das ist? Die Bereitschaft von allen Teilnehmenden vom Gutenberg-Marathon nächste Woche, danach noch zum Stadion zu laufen. Ja. Das ist die Bereitschaft, die ich hier von Mainz 05 haben will. Weil da rüttelt ja keiner dran. Nächste Woche 19:30 gegen die Eintracht zu Hause. Das muss ein Fußballfest werden. Von den Fans und vom Verein.
Da ist schon wieder, ich habe schon wieder Nachrichten gesehen von eBay Kleinanzeigen, wo Tickets für 90 € verkauft werden oder so. Es ist schon wieder vollkommen verrückt. Die Stadt ist bereit. Die Frankfurter haben auch Bock, anscheinend.
Die haben was gut zu machen nach dem letzten Spiel.
Es ist alles vorbereitet. Und Nadim Amiri hat, glaube ich, auch noch was gut zu machen nach dem letzten Spiel.
Ja, ich glaube, der Frankfurter Torwart hat selbst noch was gut zu machen nach dem letzten Spiel.
Der hat, glaube ich, Kreuzbandriss oder sowas. Ja. Ich glaube, der wird nicht noch mal spielen.
Nein, aber trotzdem ist da eine Menge drin. Es sind viele Geschichten, die es zu erzählen gibt. Und ich fände am schönsten, wenn der Abschlusssatz wäre, aber die 3 Punkte blieben in Mainz. Und damit bedanke ich mich bei meinen Gästen. Bei ihm, wenn es haarig wird, er ist vorne mit dabei, Benedikt Engelberts. Und bei ihr, wenn Mainz zu fünfmal wieder in den Magen schlägt, Felicitas Budde. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Und wir hören uns nächste Woche dann nach dem S8-Duell gegen die Eintracht aus Frankfurt. Bis dahin, ciao, ciao.
Tschüss.
Bye, bye.